Vorstandsneurotiker.
Der Wohlstandsneurotiker, der Podcast der Neuland-Rebellen, und mein Name ist Tom J. Wellbrock. Als Gast darf ich heute nach langer Zeit mal wieder begrüßen Herrn Dirk Pohlmann. Hallo Dirk.
Hallo Tom.
Es ist schon ein bisschen her, ich weiß gar nicht, das ist glaube ich schon ein Jahr her oder so.
Also echt?
Ich glaube, wir haben echt schon lange nicht mehr miteinander gesprochen. Umso schöner, dass wir uns heute mal wieder treffen und das machen, was sonst hier offensichtlich irgendwie keiner so richtig macht, zumindest in den Medien nicht. Wir sprechen mal über Nord Stream 2 und du hast da ein kleines bisschen, beziehungsweise durchaus interessante, brisante Informationen mitgebracht und Aussagen mitgebracht, und dementsprechend halte ich jetzt die Klappe und lasse dich direkt mal einsteigen mit dem, was du zu erzählen hast.
Ja, das ist schon gut, wenn du fragst. Ja. Ich bin darauf hingewiesen worden, habe dann mir einen Vortrag angehört, den Professor Hans-Benjamin Braun gehalten hat zu dem Thema, ob die Nord Stream 2 Explosion nicht von einem Mini-Nuke, also einer Mini-Wasserstoffbombe, gesprengt worden sein kann. Ich habe mich mit dem Thema Mini-Nukes schon mal beschäftigt im Zusammenhang mit 9/11, weil es da ja auch merkwürdige Phänomene gab, die nicht erklärt werden konnten. Dazu gehörten flüssiges Metall im Keller der Gebäude. Und die Frage war, wie ist das denn entstanden? Weil die Temperatur, um das Metall zum Schmelzen zu bringen, sodass es dann auch noch runterläuft, also durch das Gebäude in den Keller oder durch die Trümmer in den Keller, das war eine interessante Frage. Mhm. Und da war eine der Möglichkeiten, die Leute ins Gespräch gebracht haben, waren diese Mini-Nukes. Das hat mich interessiert, weil wir haben auf der einen Seite vor Augen bei Nuklearsprengkörpern Hiroshima und Nagasaki. Da kennt man die Bilder, denn kennt man einige Bilder vielleicht von Tests. Das waren weitaus stärkere Bomben schon, die da in den 50er Jahren, Wasserstoffbomben, sogenannte Super, also 1000-mal so stark wie eine Atombombe mit der gleichen Menge Material. Und die waren anfangs ja so, dass man eine Wasserstoffbombe, dafür brauchte man eine Atombombe als Zünder, sozusagen da dran. Und dann habe ich mit einem englischen Kollegen, der eine Doku gemacht hat, der war selber Physiker, Peter Hannem, das ist auch der, der die Mordechai Vanunu-Story als Chefreporter von der Sunday Times rausgebracht hatte. 6 Seiten damals über diese Geschichte der israelischen Nuklearwaffe, die heute wahrscheinlich gar nicht mehr so veröffentlicht werden würde, würde sofort als Verschwörungstheoretiker bezeichnet werden, weil
ganz kurz, Dirk, vielleicht kommst du ja gleich darauf, aber ich als laienhafter Zuhörer denk jetzt erstmal Mini-Nukes, das klingt ja ganz süß. Wie muss ich mir denn sowas vorstellen? Was ist das? Ist es eine kleine Atombombe bzw. Wasserstoffbombe?
Eine Mini-Wasserstoffbombe, die Größe ab Ananas aufwärts.
Ab Ananas, okay.
Ab Ananas, also hieß auch im Kalten Krieg in den 80er Jahren bereits Rucksackbombe, weil man die tatsächlich in Rucksäcken transportieren konnte. Das ist einer der großen Vorteile. Also es ist der Faktor 1000, das heißt, wenn man eine Wasserstoffbombe baut, dann hat man entweder mit dem gleichen Menge an Material hat man die 1000-fache Sprengkraft, oder man braucht nur 1000stel des Materials, um die gleiche Sprengkraft unterzubringen. Mhm. Und dann ist es so, dass die Zünder eben von diesen Bomben, sind das immer Riesentrümmer gewesen. Und dann konnte man die miniaturisieren, bis auf das war, glaube ich, dritte Generation, diese Rucksackbomben, zweite oder dritte. Mittlerweile ist man bei der vierten. Und das sind ganz andere Zünder, also nicht mehr mit einer Atombombe, sondern angeblich funktioniert es über Laser, also wo über Laser ein Feld hergestellt wird. Also nicht mit einem Laserstrahl und wie eine Lunte, das habe ich jemand erzählt, der kam gleich mit dieser Idee. Also das ist etwas komplexer. Und also das heißt, man kann die miniaturisiert bauen. Und der große Vorteil von diesen Bomben ist, man kann jetzt mit den Eigenschaften von Bomben experimentieren. Also man kann Neutronenbomben bauen, die bestehen eigentlich nur aus Strahlung. Die haben keine Sprengwirkung, die zerstören die Zellen und töten alles, was an Leben in ihrem Strahlungsbereich ist.
Oder? Ja, das kenne ich noch aus meiner Zeit der Friedensdemonstration. Da war genau. Die Neutronenbombe ja immer
Samuel Cohen,
sehr beliebt, in Anführungsstrichen, weil nicht viel, beziehungsweise eigentlich nichts kaputt geht, bis auf halt alles menschliches Leben.
Überhaupt Leben. Also alles, was Leben. Zellen, ja. Was Zellen, die Zellen werden versaftet, wie das so schön hieß damals.
Okay.
Was dann Egon Bahr als Perversion des Denkens bezeichnet
ja,
hat.
Ja, der war das. Okay, ich erinnere mich an diese Perversion des Denkens. Ich wusste nicht mehr, dass er das war. Jetzt aber nochmal konkret, ich versuche nochmal zurückzukommen. Sei nicht böse, aber du verlierst dich sonst
böse.
In Details. Und Nord Stream 2.
Ich kann erstmal die ganz große Linie machen. Das heißt, es ist eine Mini-Bombe, die zum Beispiel die Militärs sind da ganz scharf drauf, weil sagt man, damit kann man ohne viel Radioaktivität verbreiten, eine hohe Sprengwirkung und kann zum Beispiel Bunker zerstören. Also warum eigentlich keine Atomwaffen einsetzen? Denkt doch nicht immer an den thermonuklearen Krieg, sondern wir machen ganz kleine süße Bömmchen und die zerstören nur einen Bunker. Wo ist das Problem? Das Problem ist, dass man eine Grenzüberschreitung hat. Und dass das, wenn man einmal anfängt, mit Nuklearwaffen im Rahmen der militärischen Eskalation man im thermonuklearen Krieg dann drin ist. Und ja. Dann geht es eben um Megatonnen, also um das Zerstören von Städten. Nicht und um Vergleich zu bringen, diese Mini-Nukes, also die Hiroshima-Bombe hatte 13 Kilotonnen und das ist auch der Bereich der kleinsten taktischen Gefechtsfeldwaffen, die es heute gibt. Also die Hiroshima-Bombe wäre heute eine Mini-Atombombe, aber die Mini-Nukes kann man noch kleiner machen. Man kann sie von 0,2 Kilotonnen, also einem 25stel dicker Daumen von dem, was die Hiroshima-Bombe gehabt hat, bis zu 40 Kilotonnen, also dem Dreifachen. Das kann man, dieselbe Bombe kann diese Sprengkraft skalieren. Kann man quasi, ich sag jetzt mal salopp, mit einer Eieruhr einstellen und dann ist das entweder 0,2 oder 40 Kilotonnen.
Okay, und jetzt nähern wir uns gewissermaßen Nord Stream 2, weil wir dann gleich eben auch über die physikalischen Rahmenbedingungen sprechen, beziehungsweise du was über diese physikalischen Rahmenbedingungen erzählst. Denn es ist ja nun mal so, wir wissen ja inzwischen, dass also ja theoretisch sind also von zwei Froschmännern, die runtergetaucht sind und
Ist angeblich Andromeda, waren ja 5 Männer und eine Ärztin auf dem Boot. Wahrscheinlich noch Robby, der süße kleine Heuler mit, also es
ja,
ist grotesk.
Und Tobi und das Flievertüt waren wahrscheinlich auch noch mit dabei, so ungefähr. Und dann gibt es aber auf der anderen Seite die Geschichte, die ja ganz zuerst erzählt wurde. Da war es ja, da war es ja klar, dass also sowas können nur Staaten und das auch nicht alle Staaten, sondern nur besondere Staaten. Worauf ich hinaus will, ist, dass es da ja Erzählungen gibt, die so dermaßen voneinander abweichen, beziehungsweise sich gegenseitig ins Absurde ausstellen, dass man eigentlich überhaupt gar nicht mehr weiß, beziehungsweise man kann natürlich herleiten bestimmte Dinge, also für mich waren es immer noch die Amerikaner, sage ich jetzt mal so, aber es ist ja dann eben auch die Frage, wer es wie gemacht hat und da kommen jetzt diese Mini-Nukes ins Spiel, wer hat die ins Spiel gebracht? Hast du dir das ausgedacht oder wie muss ich das verstehen?
Genau, ich habe auf dem Klo gesessen und dann habe ich an meinem Finger gesaugt und dann kam ein Mini-Nuke raus.
Ja,
nein, das war,
ganz klar,
weil ich aufmerksam gemacht wurde auf diesen Vortrag von dem Hans-Benjamin Braun, also dem Professor. Und dann ging es mir nicht anders als allen Leuten, mit denen ich jetzt geredet habe, auch. Ich habe gedacht, was ist denn das für eine These? Ja, die zieht er mir erstmal den Boden unter den Füßen weg. Und man denkt automatisch, als nächstes ist das Ganze noch von entführten Aliens gezündet worden oder so. Also es hat so einen Unglaubwürdigkeitscharakter erstmal. Aber das ist eben der Punkt von Naturwissenschaft, dass man in dem Bereich sehr gut sagen kann, ist das denn begründbar und ist das eine zureichende Erklärung? Und dann ist es so, dass es eine gewisse Zwangsläufigkeit hat. Das heißt, wenn man keine andere Erklärung findet, dann muss man sich mit dem Gedanken beschäftigen, dass es wohl das gewesen ist. Und das sind Dinge, die ich habe jemand geschrieben, der gesagt hat, er glaubt da gar nichts und so. Also das ist auch so ein Effekt. Und dann habe ich gesagt, nur weil man in Köln nicht Schwerelosigkeit erlebt hat, heißt das nicht, dass es keine Schwerelosigkeit gibt, wenn man 500 Kilometer ins Weltall fliegt. Das ist eben dann Physik, ja, oder die Effekte von also zum Beispiel langsamere Alterung bei Bewegung in Lichtgeschwindigkeit, diese Sachen, die von Einstein beschrieben worden sind, das sind Effekte, die man berechnen kann und mittlerweile auch experimentell nachweisen kann. aber sie sind halt nicht, entsprechen nicht unserem Alltagsbewusstsein. So, und jetzt war es bei dem, so war das auch, dass der, ich hatte mit ihm dann gesprochen und er ist ein sehr wissenschaftlicher Mensch, ja. Er sagte dann, er hat sich Sachen angeguckt zu der Sprengung, also seismische Daten, weil er eben aus seit seinem ersten Uni-Abschluss war Geologie. Dann ist er auf Mathematik und dann auf Physik gegangen.
Also Sag den Namen nochmal.
Hans-Benjamin Braun.
Okay, alles klar.
Ja, und der, also wie gesagt, was man dann machen kann, weil ich gucke mir, ich bin ja, also sozusagen, ich glaube, du bist da bei Klimawandel, bist du der Meinung, dass das alles Unsinn ist? Also ich habe immer noch ein größeres Vertrauen in die Methodik der Wissenschaft, auch wenn das mittlerweile erschüttert ist durch Covid und ähnliche Sachen. Aber
ja, ich würde mich da irgendwo zwischen Markus Fiedler und dir einordnen wollen, glaube ich. Aber ja, tendenziell wahrscheinlich eher Richtung Markus.
Ich vertrage mich auch mit Markus. Ich bin der Meinung, man muss darüber reden. Und ja, es gibt, er hat auch zum Beispiel, hat auf einige Sachen hingewiesen, die einfach nicht in Ordnung sind. Das ist nicht so, dass ich sage, der Markus spinnt da, sondern das lohnt sich, sich darüber zu streiten. Das ist eigentlich auch, gehen wir mal weg davon. Also,
naja, nee, ich will da noch ganz kurz bleiben und zwar jetzt gar nicht direkt beim Klimawandel, sondern bei dem, was du gerade geschildert hast. Das ist nämlich der ganz normale wissenschaftliche Diskurs. Also, ich meine, ich habe ja diese Sendung gesehen, ich weiß gar nicht, war das Nu Wieso oder so, die hat, glaube ich, der Jens Lehrig moderiert.
Jens Lehrig war das.
Genau.
Ja, Fair Talk.
Fair Talk, genau. Und da warst du ja dabei, da war Dirk dabei und da war noch jemand dabei, der eher auf deiner Seite war, sozusagen.
Ja, Tim Herbst, ein Ingenieur.
Genau,
ja.
Und Markus hat euch alle ja wahnsinnig gemacht mit seinen ganzen Folien.
Wobei, nee, das war vor allen Dingen, weil wir abgemacht hatten, dass wir keine Folien machen. Und wer kommt dann mit 37.234 Folien, Markus, ja. Also das war der Grund, warum wir leicht pisst waren. Ja, also
ja, nichtsdestotrotz, mir ging es tatsächlich um die Argumentationslinien und die fand ich halt auf beiden Seiten irgendwie schlüssig. Und das ließ mich natürlich mit einem mehr oder weniger ratlosen Gefühl zurück und mittlerweile tendiere ich, nachdem ich jetzt auch zwei Sendungen mit Markus zum Thema Klimawandel gemacht habe, tendiere ich also tatsächlich eher in seine Richtung. Aber das ist ja das Schöne und deswegen wollte ich
dann
das auch noch
mal kurz. Dann mach doch mal
eine mit mir. Ja, ich kann auch gerne eine oder zu dritt, gerne auch zu dritt. Also ich würde mich da tatsächlich eher als Moderator sehen, weil ihr beide, sowohl du aus deiner Perspektive und Markus aus seiner, tiefer drin seid in der Thematik. Also von daher können wir gerne mal was zu dritt machen. Entscheidend ist für mich der Punkt, dass man tatsächlich miteinander reden kann. Und
exakt,
das muss man ja leider heute noch mal extra betonen. Ne?
Das war, wir hatten ja sogar jemand von Eike dabei und das war meine erste Stellungnahme, dass ich das nicht akzeptiere, dass gesagt wird, mit diesen Leuten rede ich gar nicht. Das ist nicht Wissenschaftlichkeit. Also
richtig,
das geht nicht. Also das ist, jetzt kann man bei verschiedenen, aber ich habe sie ja kennengelernt, also den Herrn Limburg, der da saß und der glaubt das, was er sagt, der ist da nicht mit dem Quell nicht die Geldscheine von der Erdölindustrie in den USA aus der Tasche und deswegen steht er da. Mhm. Also so einfach ist das nicht und deswegen, eigentlich ist ja so, man muss bessere Argumente haben und ich behaupte auch, dass die gibt, aber nicht in jedem Fall. Also da gibt's so, wir hatten das ja auch besprochen in dieser Diskussion, dass ich sage, ich sehe sehr wohl, dass diese Klimadiskussion genauso wie die Virendiskussion, also Viren, Bakterien und das Klima sind die neuen Knüppel, mit denen die Herde zusammengehalten wird. Das muss man sehen. Und das ist diffizil, weil nicht daraus zu schließen ist, dass das Thema irrelevant ist, aber die Frage, dass man dieses Thema reiten kann, und zwar nicht als Pferd, sondern als T-Rex, um Regierungsmaßnahmen durchzusetzen, das sollte uns allen klar sein. Da sollten wir, und das wird so kommen. Und sozusagen, es ist eine komplexere Situation, als der eine hat Recht, der andere hat nicht Recht. Also,
ja,
okay.
Und genau, aber das vielleicht noch abschließend, und dann gehen wir gleich wieder unter Wasser. Das ist eben tatsächlich das große Problem, in dem wir ja schon mittendrin stecken. Also es wird ja von Einigkeit in der Wissenschaft gesprochen und ähnliche Dinge. Und das zu Themen wie dem Klimawandel oder eben auch die Entwicklung von Corona oder was auch immer, auf jeden Fall sehr komplexe Themen, zu denen es schlicht und ergreifend die Wissenschaft nicht geben kann. Und es gibt auch nicht diese 99% aller Klimawissenschaftler, die alle einer Meinung sind. Das ist
hanebüchener Unsinn. Ja, die Studie ist nicht gut. Also das hat Markus ganz gut gemacht, das zu zeigen. Also das ist, diese 97% erwecken den Eindruck von einer Eindeutigkeit, die aus den Daten auch noch hervorgeht, aber nur weil die Kategorien, die sie ihnen zugeordnet wurden, sehr merkwürdig sind. Und da kommen eben Dinge. Also das ist nicht sauber. Ich habe, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, okay, dann müsste man eine Umfrage machen unter den Wissenschaftlern. Ich glaube nicht, dass 97% rauskommen.
Richtig.
Ich habe sogar mal, ich sag das jetzt mal, als ich eine Doku gemacht hat über den Mars, also die Frage der ganzen, das war jetzt wirklich Wissenschaftsdoku Weltraumfahrt. Und da waren Leute, die sich mit Marsklima beschäftigt haben, und ich habe die gefragt, wie kommt man denn auf die Idee? Und er hat gesagt, weil das Thema in der Wissenschaft so politisch verseucht ist. Also das ist, wo man halt nicht mehr, kann man nicht mehr sozusagen überlegen, rumexperimentieren oder sowas. Also beim Mars hat keiner ein Problem damit, wenn er Ideen entwickelt. Auf der Erde ist es ein Minenfeld, ja. Es ist so ein politisch geladenes Feld, und so ist das ja. Ich erinnere nur, ich habe das gerade in der Diskussion gesagt, dass diese Studie in Nature, wo Nature als Prostitutionswissenschaftsblatt sich auf einmal geriert hat, mit Corona, als da 20 der bedeutendsten Wissenschaftler sagen, ist auf natürlichem Weg entstanden, nicht durch ein Labor. Und mittlerweile wissen wir, die Laborthese ist sehr relevant. Also die ist eigentlich stärker mittlerweile belegt als die Pangolin hat sich mit der Fledermaus gepaart These. Und daran sieht man, und das war einfach, das war reine Politik, da ist sozusagen Machtpolitik, und damit prostituiert sich die Wissenschaft, damit verliert sie auch ihren Wert. Also sie ist dann eben sozusagen für 20 Cent an der Straßenecke zu kriegen, wenn aus der militärisch-industriellen Komplex die Befehle kommen, und damit kann man denen auch nicht mehr glauben, und das ist auch richtig, dass man ihnen da nicht mehr glaubt, und in diesem Bereich sind wir langsam, weil in dieser westlichen Welt diese Sachen gang und gäbe sind. Dass also überall unterm die Cleverless Strich, versuchen.
Ja, also unterm Strich muss man sagen, dass es eigentlich, so wie du es jetzt schilderst und so wie es ja auch tatsächlich praktiziert wird, ist es Politik, es ist keine Wissenschaft. Also Wissenschaft lebt vom Diskurs.
Genau.
Wissenschaft lebt vom Diskurs, Wissenschaft lebt von Experimenten, von Versuchen, natürlich auch von Irrtum, von richtigen und falschen Annahmen. All diese Dinge sind ja im Zuge dieser ganzen Corona-Episode regelrecht weggespült worden, zumindest von politischer Seite aus, so dass unterm Strich dann tatsächlich nur noch blieb die Erkenntnis, wie hieß er noch da, der Tierarzt Wieler, der dann irgendwann gesagt hat, ja, also unsere Vorgaben, die sind nicht zu hinterfragen, und so ist es halt. Das ist natürlich...
Ja, alles Gurkenkram. Also wenn man so anfängt, dann entwertet man sich auch selber mit dem Versuch, so eine Follow the Science, ja, solche Geschichten, dann muss man erstmal immer fragen, welche. Natürlich gibt es einen Konsens unter Wissenschaftlern, aber das ist auch keine in Stein gegossene Sache. Und eigentlich sollte das Prinzip sein, das Prinzip ist eigentlich ganz einfach, wenn jemand eine gute Idee hat, ist ihm zuzuhören.
Deswegen, ich wollte gerade sagen, Follow the Science ist eigentlich eine prima Idee, man sollte sich nur nicht auf die Richtung festlegen.
Ja, das ist auch, das Prinzip ist ja Diskurs. Also ich kann das immer, das war halt, das ist ja das Idealbild genauso für den Journalismus, die Agora in Athen. Und dann steht an der einen Ecke, steht da Sokrates und Platon hört zu. Und dann ist vielleicht noch ein paar Vorsokratiker sind da, also Thales und Anaximander und was weiß ich, was wir so alles haben aus der Zeit. Und die reden quer rum, und dann gibt es Aristarch von Samos, 370 vor Christus, das ist ein bisschen, ganz bisschen nach Platon dann oder Sokrates, und der sagt dann, die Erde ist eine Kugel und bewegt sich um die Sonne, ja, und auch, schau mal an, ja, das ist also sozusagen 370 vor Christus, kommt da einer auch durch Nachdenken auf diese Idee, und dann sieht man, welche Kraft da drin stand, und da wurden halt alle Thesen, das ist ja wie ein Feuerwerk, wenn man da, deswegen macht mir das schon Spaß, ja, in diese Anfänge der Philosophie. Philosophie, das ist sozusagen einer nach dem anderen, kommt da mit, die Fehler sind genial. Die Fehler sind aufbewahrenswert, weil man sie immer noch mal gebrauchen kann vielleicht.
Ja, und du hast das entscheidende Wort gerade genannt, durch Nachdenken. Jetzt geht es eigentlich nur noch um Nachbeten und nicht mehr um Nachdenken. Und das ist, aber gut, kleiner Ausflug in die wundervolle Welt der Wissenschaft, die wir ja beide lieben. Und jetzt gehen wir aber doch wieder unter das Wasser. Also Mini-Nukes.
Also Das war, ja. Man hört das, also da sagt jemand und dieser Mann ist eben kein Dunkelraunde. Das waren die Amis mit Wasserstoffbomben. So klingt es dann erstmal. Und dann denkt jeder eine Wasserstoffbombe. Man kennt die Bilder, also diese Versuche. Und dann ist ein riesiger Feuerball über dem Bikini-Atoll.
So habe ich mir das jetzt auch vorgestellt, ja.
Nee, eben nicht. Die Sprengwirkung ist viel zu gering. Und da hat der, wir werden das auch zeigen, also im nächsten dritten Jahrtausend, Donnerstagabend, Herr Professor Braun hat von einem WOCWAM, hieß der, Nukleartest mit 10 Kilotonnen, also 10-mal so stark, gibt es Filmmaterial und das kann man sich angucken, würde das ausgesehen haben, wenn diese Vermutung richtig ist. Mhm. Und dann ist das eine Wasserkuppel, die sich aufwölbt.
Das ist ja eigentlich das, was wir gesehen haben, oder?
Ja, na das ist jetzt das Gas, was da rauskommt. Ach so, aber es hat in gewisser Weise hat es eine große Ähnlichkeit, weil auch durch die Explosion entsteht im Wasser eine Aerosolwolke, die an die sozusagen an dem Übergang Wasser zur Atmosphäre austritt. Und das ist eine der Effekte, wo er dann gesagt hat, okay, als er gedacht hat, okay, es könnte eine Wasserstoffbombe sein. Ich gehe mal nach der Reihe. Was er sieht, ist das sind heftige seismische Messungen, die da gemacht werden. Und da wird nicht erklärt, warum die denn so heftig sind. Wenn ich also 500 Kilogramm TNT im Unterwasser in die Luft jage, dann kriege ich nicht diese Messwerte, die da entstanden sind. Das hat ihn irritiert als Geologe.
Wie ist er denn an die Messwerte gekommen?
Also, die sind zum Teil öffentlich.
Zum Teil.
Die Schweden, jetzt wird schon wieder interessant, die Schweden haben nicht alle veröffentlicht. Ja? Also die haben... Und jetzt ist das Nächste, was er sieht, ist, dass die Messwerte auf der Ostseeseite, also bei Kaliningrad, das ist Suwalki in Polen, das war der stärkste Ausschlag. Was ist denn das? Das ist 700 Kilometer entfernt. Und Bornholm sind 100 oder 150 Kilometer und das ist viel schwächer. Es ist nur ein Drittel ungefähr, sagen wir etwas mehr, zweieinhalb.
Ja gut, aber da sind sie doch beschädigt worden.
Bitte?
Da, also Frau Bornholm, sind Sie doch beschädigt worden.
Ja, aber da ist der Ausschlag der Explosion ist geringer. Der ist in Kaliningrad 700 Kilometer entfernt, ist er 2,5-mal so stark, die seismische Messung.
Okay, jetzt verstehe ich es nicht. Was ist denn in Kaliningrad passiert?
Das ist genau, ich versuche ja gerade die Reihenfolge zu machen, warum fängt er sich damit an zu beschäftigen? Das ist ein merkwürdiges Phänomen. Ja. Also den guckt er an und dann guckt er sich die grafische Darstellung des seismischen Ereignisses an und dann fällt ihm auf, dass das aussieht wie eine Nuklearexplosion. Es gibt ein charakteristisches Merkmal für eine Nuklearexplosion. Das ist am Anfang, also es wird ja über die Zeit abgetragen und dann ist das, du kennst das auch, sieht aus wie eine Tonspur, wenn man das sozusagen als auf dem Oszillogramm sieht. Kann man hier zum Beispiel bei den Schnittprogrammen, dann siehst du so Zacken, wenn da jemand redet. Ne? Und ja, so ähnlich sieht das auch aus.
Ausschläge.
Aber ganz am Anfang links ist ein riesiger Zacken. Das ist charakteristisch für eine Atomexplosion, während eine chemische, also eine Sprengstoffexplosion, das ist eine chemische Explosion, die ist am Anfang, die wird erst sozusagen, die sieht aus wie eine Zitrone, sage ich mal, ja, also aufgeschnittene Zitrone, die wird erst größer, während die Atomexplosion links, ist jetzt blöd im Radio zu erklären, aber sozusagen auf der linken Seite am Anfang ist sie Vollausschlag und dann wird es schwächer. Und dann sagt er, das, was ich da gesehen habe auf den Graphen, also auf Graph heißt in dem Fall aus der bildlichen Darstellung, sieht aus wie eine Atomexplosion. Was ist denn hier los? Und dann guckt er nach diesen, nach den Dingern und stellt fest, da sind keine Einheiten dabei. Da ist weder die Stärke angegeben noch die Zeit. Das hat er noch nicht gesehen bei seismischen Messungen. Er sagt, warum lassen die Einheiten weg? Und die lassen sie weg, weil die so stark ist, die Explosion. Also das ist irritierend, wenn man da drauf gucken würde und würde sagen, Moment, das sind doch keine 50 Kilogramm Sprengstoff hier, was da hochgegangen ist. Und dann sagt er, sieht aus, was wäre das für eine Explosion? Es wäre eben die best skalierbare sind diese Mini-Nukes, also eine kleine Explosion einer Wasserstoffbombe mit geringer Sprengwirkung, also gibt's von 0,2 Kilogramm TNT eben, und das, was er da hat an den Daten, die Daten passen jetzt zu einer 1 bis 3 Kilotonnen Bombe ungefähr, also 1 Kilotonne oder mehr. Das heißt, Kilotonne sind 1000 Tonnen oder 1 Million Kilogramm TNT, nicht 50 oder 500, 1 Million. Ja, das ist ein Größenunterschied, der relevant ist. Und dann geht er damit los und guckt, bei so einer Explosion entsteht, das kann man in dem Film auch sehen von den Tests, entsteht diese Aerosolwolke, also sozusagen Wasserdampf, wenn man so will, der oben austritt an der Wasseroberfläche mit diesem Wasser, was dann hochgedrückt wird. Und die ist am Anfang ein paar hundert Meter groß und verteilt sich dann. Und die kann er wieder in Satellitendaten sehen. Die Wolke entsteht an der Stelle zu dem Zeitpunkt und driftet dann rüber Richtung, sagen jetzt mal Richtung Schweden, ja. Mhm. Also das passt. Also dann stellt er fest, okay, Hypothese, Mini-Nuke, und dann kommen andere Leute und dann zeigt er denen das und dann sagen seine Kollegen, sagen alle, ach komm, also das ist doch, lass mal die Kirche im Dorf, ja, dann müsste man doch Cäsium feststellen in der Atmosphäre, ne? Wenn du da eine Explosion hast, auch wenn das aus dem Wasser ist, dann man mit den Messverfahren, die man heute hat, wird man Cäsium feststellen. Also geht er los und guckt danach und findet Cäsium in der Schweiz, in den Messwerten der Schweiz, und zwar einen riesen Zacken wieder. Also das heißt, das bestätigt diese Hypothese, und es gibt keine andere Erklärung. Es müsste entweder ein Atomunfall sein, sowas wie Tschernobyl, oder eine Explosion. Und dann vergleicht er die bildlichen Darstellungen, die seismischen Werte, mit der letzten Nuklearexplosion, die wir kennen. Das war Nordkorea, der Test. Und siehe da, das sieht sich nun verdammt ähnlich aus. Ist sogar, also das ist, jetzt geht's weiter, und dann sagen Leute, naja, dann müsste doch auch die Temperatur, da wird doch jede Menge Energie frei, und dann müsste die Temperatur doch ansteigen. Und dann stellt er auch fest, anhand von Tiefen, also Temperaturmessungen, soweit zugänglich über dem Ostseeboden, 5 Grad mehr. Das ist gigantisch. Wir haben gerade über Klimawandel geredet, da weißt du, da reden wir über 1 Grad innerhalb von 100 Jahren. Oder auch die Messungen, die jetzt sind, irgendwie 0,1. Und eigentlich ist dieses Jahr kälter als das letzte Jahr. Die Temperaturen waren im Schnitt geringer. Und jetzt sind sie 5 Grad höher darunter. Und dann ist wieder ein Teil Physik dabei. Das habe ich noch nie gehört. Er hat gesagt, 4% des Bodens in der Ostsee sind seltene Erden. Und das sind Neutronenfänger. Die fangen die Neutronen der Explosion ein, und das erzeugt Wärme, wenn sie das über die Zeit abgeben. Das ist dann ein paar Wochen. Und das kann man als Messergebnis. Jetzt sagt er, das waren Kritikpunkte von seinen Kollegen, und er findet die entsprechenden Werte, findet er in den Daten. Es ist nur so, dass es sehr schwierig ist, und dann fragt er seine Kollegen, können ich ein Peer, also Peer-Reviewed heißt ja in der Wissenschaft ist so, man macht ein Papier und dann gucken das Leute aus dem Fachbereich sozusagen, gucken das an und sagen, ja, ist interessant.
Ist überprüft, und wir haben gewissermaßen, ja.
Überprüft, und ja, dann gibt's Vorschläge, was man besser machen könnte oder so, und dann ist das sozusagen aus der wissenschaftlichen Community ein relevantes Papier, von anderen Leuten als relevant betrachtet, und das will er machen, und keiner will daran. Also die sagen ihm zwar, ja, okay, das ist also eigentlich zwingend, dass du das sagst, aber nee, also mein Name auf so ein Papier, no way, ja, weil alle wissen, du legst dich da mit einem 400 Pfund Gorilla an. Du steigst zu dem in dem Käfig, nämlich den Vereinigten Staaten. Wer soll es denn gewesen sein? Also ja. Oscar Lafontaine hat ja gerade gesagt, auch in deinem Gespräch, das habe ich gehört, dachte, ist doch klar. Wer hat denn angekündigt, dass es macht, und sozusagen nicht nur einmal, sondern 4-mal oder 5-mal? Und dann soll ich sagen, die haben zwar gesagt, die wollen sprengen, und haben sich hinterher ein Loch im Bauch gefreut, dass es endlich geklappt hat. Aber ich soll dann in dem Moment, wo es kaputt ist, wird bei uns in den Medien erzählt, Putin war's. Irgendwie die Experten seien sich einig, dass es die Russen sind, was ja auch ein Beleg für die Verkommenheit, also für die, wie soll ich das nennen, so wie bei, ich habe es Prostitution genannt bei Nature, das ist so ähnlich, es ist verkommen, das Mediensystem ist verkommen, die reden so lange, kriegen wir erzählt, das war der Russe, obwohl die Amerikaner gesagt haben, sie würden es tun, und es sind genügend und sagen, das ist eine riesige strategische Chance, und Biden sagt, sie können uns glauben, dass wir das hinkriegen, und Victoria Nuland sagt, endlich ist Schrott am Meeresboden, und das geht ja in Reihe durch, ja, das haben wir haben sie gesagt, aber haben sie nicht so gemeint. Wenn Putin jetzt sagen würde, wir foltern jetzt mal 500 ukrainische, dann würde man sagen, ja, hat er so gesagt, aber nicht gemeint, würde bestimmt nicht in dieser Variante. akzeptiert werden. Kann man immer einfach in mal umdrehen, anderes Etikett dran machen, dann merkt man, wie schief die Sachen schon geworden sind.
Ja.
So.
Ja.
Und
Moment.
Ja, geh ran. Moment. Du darfst.
Ja.
Du darfst.
Ja, ich weiß. Ich muss mich irgendwie durchkämpfen hier.
Ja.
Ich würde auch tatsächlich gleich nochmal über die Amerikaner, auch über die Russen sprechen, aber zunächst nochmal die Frage, wie hieß er, Braun?
Ja.
Ja, der hat ja, wenn ich mich richtig erinnere, auch gesagt, dass sogar eigentlich nur diese Form der Explosion aus physikalischen Gesichtspunkten in Frage kommt. Oder habe ich dich im Vorgespräch falsch verstanden?
Nein, ganz richtig verstanden. Das war das Argument, was mich dann letztlich dazu gebracht hat, dass ich jetzt in der Position bin, das zu vertreten. Also ich bin immer noch der Meinung, Vorsicht, und das muss überprüft werden. Es gibt die Regel, große Behauptungen brauchen große Beweise. Mhm. Nur er apportiert einen Beweis nach dem anderen und er weist darauf hin, dass keine dieser Phänomene, von denen ich jetzt gesprochen habe, also keine dieser wissenschaftlichen Daten, lässt sich anders erklären als durch eine Nuklearexplosion. Und das ist natürlich interessant. Jetzt ist jeder dann aufgerufen zu sagen, wie kommt denn dieser riesige Zacken da zustande? Und das war, ich habe jetzt verfolgt, eine Diskussion. Ich habe das an eine ganze Reihe von Leuten geholfen, dass Leute das angucken. Also er hat das überall hingeschickt, ohne mich. Ja, mhm. Also das war nicht meine Sache. Er hat zum Beispiel ans Weiße Haus geschickt, er hat es an den Kreml geschickt, an den UN-Sicherheitsrat. Jeffrey Sachs, der hat sogar geantwortet und hat gesagt, bringen Sie doch mal ein paar weitere Physiker an, die sagen, ich finde das relevant, was der Herr Braun da erzählt. Das ist eigentlich
ein guter Argument. Das ist ein Problem, wie du ja eben schon angedeutet hast, ne? Also ich habe das so verstanden, nachdem die ersten Reaktionen waren, ach, papalapap, das ist doch alles Unsinn, und er dann nach und nach im Prinzip Belege oder sagen wir mal starke Indizien dafür geliefert hat, dass es eben nicht papalapap ist, haben sie im Prinzip dann kalte Füße gekriegt und den Schwanz eingezogen. Das ist natürlich auch schwierig, ne?
Ja klar, das ist, und jetzt kommt jetzt meine Denkweise, ich komme ja nicht aus dem Bereich Physik, dann sage ich, hey, das ist super clever, weil das ist, ich habe das als Joseph Goebbels Logik, der hat ja mal gesagt, man muss die, das hat Hitler übernommen, kommt auch in meinen Kampf vor, wenn man eine Lüge hat, muss die Lüge so groß wie möglich sein, weil dann fällt sie sozusagen am wenigsten auf. Das ist so, wie wenn man was verstecken will, versteckt man es am besten in aller Öffentlichkeit. Also die
du versteckst deine Stimme gerade. Komm mal wieder ein bisschen näher ans Mikro.
Okay, bitte. Also ich habe nur das Tür zugemacht hier.
Ja, das kriege ich alles gerade.
Also das heißt, gibt es von Edgar Allan Poe die Geschichte, wo die Leute nach einem Stück Papier suchen und machen die Tapeten ab und das liegt einfach auf dem Schreibtisch in der Briefablage, weil das der sicherste Versteck ist in aller Öffentlichkeit.
Ja.
Oder wie mir mal jemand gesagt hat, wenn du jetzt was wirklich Geheimes an mich schicken willst, schreib es auf eine Postkarte. Das wird nicht kontrolliert.
Ja.
Also das ist so, okay, das sind so, also das heißt, was passiert, und das ist super clever eigentlich, weil die diese Aktivität, die ja nicht an die Öffentlichkeit darf, das haben die Leute auch gesagt, ja, wenn das die Amerikaner sowas machen, das wäre doch saudumm. Wer hat denn Wasserstoffbomben? Das sind eben, na okay, da haben wir schon mal Franzosen, Briten, Amerikaner, Russen, Israelis, Israelis sind ein bisschen weit weg jetzt.
Genau, damit nimmst du mir die Frage, die ich jetzt stellen wollte, tatsächlich ab, gewissermaßen, genau. Wer hat solche Möglichkeiten? Also das sind eigentlich die üblichen Verdächtigen.
Das sind die Schweinerei, dass diese Mächte, wer eine Atombombe hat, kommt in den Sicherheitsrat so ungefähr. Es sei denn, er heißt Nordkorea, ja. Oder Israel, die ja offiziell keine haben, wo ganz groß darauf geachtet wird in den amerikanischen Medien, dass das niemand sagt. Das sollen alle wissen, aber niemand soll es sagen, weil man damit das nutzen kann, aber hat keine, unterliegt keinen Kontrollen. Also ist nicht in der Verantwortung. Anderes Thema. Also deswegen, ich sage das nur deswegen, weil mir hatte der Martin von Krefeld, also der beste israelische Militärhistoriker, den hatte ich mal interviewt, und das ist ein super kluger Kerl, wirklich hochinteressant, ja. Und der sagte mal vorweg eins zum Thema Atomwaffen. Bei Atomwaffen lügt jeder mit jedem, was er sagt, die ganze Zeit von den offiziellen Leuten. Das ist sozusagen, das muss Ihnen klar sein. Also sozusagen jeder lügt mit jeder Aussage kontinuierlich. Da ist sozusagen nichts wahr von dem, was Sie hören, weil das größte Geheimnis ist. Es ist das größte Geheimnis, auf dem die Macht beruht. So, und jetzt würden die Amerikaner können auf der einen Seite, was sie jetzt gemacht haben, warum Kaliningrad, Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Er hat dann darauf hingewiesen, dass die haben den Ort der Explosion, der ist elaboriert, also mit großer wissenschaftlicher Genauigkeit ausgesucht, weil durch das Gelände drumherum, das ist wie ein Parabolspiegel, sammelt sich die Druckwelle, die entsteht, und die wird gerichtet, die ist gerichtet, wandert die Richtung Kaliningrad. Deswegen ist in Kaliningrad diese starke seismische, sozusagen, also daneben, so Kaliningrad hat da keine Daten. Jetzt wird's interessant, haben die Russen das gemerkt? Ich sage ja. Und was machen die denn jetzt? Wenn sie jetzt sozusagen auch die Russen, das hatte heute Matthias Bröckers, warum sagen die denn nichts? Naja, was sollen sie denn machen, wenn sie jetzt sagen, die Amerikaner haben Nord Stream mit einer Wasserstoffbombe angegriffen, sind sie ja quasi verpflichtet, dazu irgendetwas zu machen. Also das heißt, es ist eigentlich in dem Interesse, wenn man nicht Richtung Nuklearkrieg marschiert, was jetzt, wenn es stimmt, die Amerikaner getan haben, dann ist es besser, man sagt nichts, damit man nicht also gezwungenermaßen als Reaktion noch einen drauflegen muss. Und für die ganzen Leute, die damit zu tun haben, jeder, der damit zu tun hat und denkt, oh, das könnte stimmen, der denkt dann nicht, das muss ich jetzt aber sofort an die New York Times melden, sondern der denkt, ich halt besser den Mund. Was passiert denn? Das ist wir sind hier im Bereich von der absoluten Großmachtpolitik. Da werde ich auch als kleine Ameise im Räderwerk dieser Aktivitäten werde ich zerquetscht, und als Wissenschaftler kriege ich nie wieder eine Anstellung, und sozusagen jeder geht ganz von alleine in Distanz zu dieser Geschichte, weil er damit nicht in Verbindung gebracht werden will. Und das ist sozusagen er hat sich als Wissenschaftler ranbegeben und ist dann von dem wissenschaftlichen Denken in den Bereich der Supermachtpolitik wacht er quasi auf. Er läuft also im Tunnel und guckt so auf den Boden, was kann ich da finden an Sachen, und ist da und hat seine Studie fertig und sagt, ich habe das Problem gelöst, und dann ist aber keiner mehr da, der ihm zuhören will, weil die alle Angst haben vor dem Ergebnis. Und ja, dann sagt er, aber es gibt kein anderes Ergebnis, das ist das Einzige. Es wird ihm aber nichts nützen, weil nur Leute wie wir jetzt, die darüber sich unterhalten, es wird nicht im ZDF kommen, es wird doch nicht in der ARD werden es die Banken, so wie sie als Simo Hirsch rauskam mit seiner Story gesagt haben, Simo Hirsch ist ein alternder Blogger, der viele, viele Fehler begangen hat. Das ist ja eine Riesenfrechheit, Unverschämtheit. Das ist Propaganda, das ist Rumgelüge im Dienst, ja. Das sind alles Sachen, wo ich Würgereiz bekomme, wenn ich sehe, was die machen. Simo Hirsch ist sozusagen der Godfather, ja. Also sowas wie Mike Tyson beim Boxen oder Muhammad Ali, der Muhammad Ali des Journalismus. Mhm. Und dann zu sagen, ja, Muhammad Ali hat aber mal kräftig die Fresse poliert bekommen bei seinen Kämpfen. Das wäre dann die adäquate, sozusagen der Vergleich. Das ist vollkommen daneben. Es ist eine Frechheit, so rauszugehen. Es ist die absichtliche Verdrehung. Das ist wikipedianisch, was die gemacht haben. Ja. Also sozusagen wissen, wie es wirklich ist, und dann also drehen und dran schrauben, um ein anderes Ergebnis rauskriegen zu können, mit allen Winkeladvokatentricks, die man machen kann. Also jetzt heißt der Braun erzählt es und sagt, dann widerlegt mich doch. Und wenn ich habe es jetzt verfolgt, die Weltwoche hat auch veröffentlicht, dass also Roger Klöppel, also Hut ab vor diesen Leuten. Wir haben ja den Effekt, dass diese eher konservativen Medien mittlerweile, ich sag mal, das, was ich als links, für links seit 40 Jahren oder 50 Jahren jetzt bald gehalten habe, also zum Beispiel den Mund aufzumachen und zu reden und sich dagegen zu wehren, das kriege ich, von links kriege ich einen Knüppel über den Kopf, wenn ich mich wehre. Mhm. Und jetzt im Bundestag, du hast ja das gleiche Problem. Guckst du an und sagst, wer ist denn da? Da sind Leute aus der Linkspartei, die vernünftige Vorschläge machen, und dann sind es Leute von der AfD. Also da stimmt ja die Welt nicht mehr. Verkehrte Welt. Ja. Also das ist, und das ist so ähnlich. Er kommt jetzt da an. Also das heißt, die Weltwoche hat es veröffentlicht. Ich habe es zum Beispiel geschickt an Blumenthal, Aaron Mathé, von denen ich sehr viel halte, habe ich aber auch keine Rückmeldung gekriegt bisher. Ich habe es also rumgeschickt. RT hat jetzt, RT Deutsch hat auf eigene Faust einen Artikel gemacht, sind ein paar kleine Fehler drin, ist aber nicht relevant falsch. Ist immer so, wenn man sich mit was auskennt, dann merkt man, das stimmt aber hier nicht. Und das würde jetzt genauso, wenn ich was schreiben würde, würde der Braun würde was finden, was bei mir nicht ganz richtig ist. Ich rede jetzt ja auch also nur von dem, was ich gerade gelernt habe. Es gibt einen guten Artikel von der Viviane Fischer. Die haben es im Corona-Untersuchungsausschuss, haben sie auch den Braun also eingeladen. Ich habe es noch nicht angeguckt, ich habe aber den Artikel gelesen und der ist gut. Ja, also er hat es gut zusammengefasst. Und ich habe ihn jetzt gerade angefragt, ob ich seine Arbeit, also seine wissenschaftliche Arbeit, die er rumgeschickt hat, die ist gut zu lesen, die ist auch gut zu verstehen. Mhm. Also behaupte ich, also wenn man jetzt sozusagen Fleischfachverkäufer ist, hat man vielleicht ein Problem, aber
Fleischfachverkäufer, Diskriminierung, Fleischfachverkäufer,
ich rede jetzt einfach sozusagen der Bereich, mit dem man zu tun hat. Also man muss schon ein bisschen, das ist aber selbst bei Naturwissenschaftlern ist jetzt diese ganze Frage mit den Nuklearwaffen. Also ich habe mit Leuten geredet, die sind im Computerbereich tätig und die, als ich ihnen gesagt habe, dass die vierte Generation Bomben jetzt wahrscheinlich mit Lasern gezündet wird, dann sage ich, wie soll denn der Laserstrahl da unter Wasser reingeschossen werden? Habe ich gesagt, doch nicht so, ja. Also jedes Trägheitsnavigationsinstrument hat einen rotierenden Laser drin, der nicht durch die Bordwand von dem Flugzeug brennt. Also du musst die Bereitschaft haben, das ist das Nächste. Ich habe zum Beispiel einem Physiker in Skandinavien, ich lasse das jetzt mal offen, geschickt und dann hat er gesagt, ja, ich habe aber berechnet, das ist die Explosion ist dann 17.03 Uhr und dann müsste die innerhalb von 87 Sekunden da sein und sie hat aber 120 Sekunden. Das heißt, das Ereignis ist was ganz anderes gewesen. Wir müssen nach einem anderen Ereignis suchen, was das ausgelöst hat.
Okay.
Und dann habe ich gedacht, okay, das ist das, ich will's nicht wissen und suche irgendeine andere Erklärung, die mir keine Schwierigkeiten bereitet. Man könnte ja auch sagen, okay, da haben wir ein Delay von 90 Sekunden, müsste man mal gucken, wie kommt denn sowas zustande? Ich habe ja eigentlich einen Messwert. Ich weiß, da ist was in die Luft gegangen und die Welle ist etwas langsamer, als er jetzt berechnet hat. Aber dann würde ich sagen, das stimmt wahrscheinlich mit reiner Rechnung nicht ganz genau, ja, weil der Unterschied. Aber so reagieren die Leute anders darauf. Und jetzt ist das eben im Umfeld und natürlich wird es diskreditiert werden und auch Braun wird diskreditiert werden. Ich weiß auch wie. Also er wird dann sozusagen als dubiose Figur im Rahmen der Woken-Bewegung, gibt's einen Punkt, wo er angreifbar ist, das auch interessant wird. Ich wäre dann auch an der Stelle, wie ich bereit, ich habe mich damit beschäftigt, wird sehr interessant. Sieht sehr dubios aus. Es sieht aus wie die Angriffe gegen Julian Assange ein bisschen. Aber das lasse ich jetzt mal beiseite. Machen wir dann, wenn es kommt.
Und jetzt wird es zu subtil. Also jetzt.
Naja, weil also insofern, du musst jetzt da nicht davon ausgehen, dass wenn Professor Braun diese Sache erzählt, dass die Leute sagen, okay, dann gucken wir uns das mal an. Und jetzt gibt's den Brennpunkt in der ARD, wo sich dann der Herr Lesch mit dem Professor Braun hinsetzen wird und mit dem Direktor vom Max-Planck-Institut für Physik und wird das mal durchsprechen, wie wir es ja alle kennen von der Covid-19-Krise, als Sucharit Bhakti gegen Dr. Osten in den Ring gestiegen ist. Ne? Osten, da ist das ja super gelaufen mit dieser, also du weißt mittlerweile, wie diese Sachen gemacht werden. Mhm. Und das wird ihm auch blühen. Es gibt keine wissenschaftliche Ethik mehr. Das Ganze läuft auf dem Feld Supermachtpolitik, dieses Thema auf jeden Fall. Und die Leute, die dafür sorgen müssen, dass wir darüber reden, das sind jetzt du und ich und sozusagen Leute in Medien oder Roger Klöppel, deswegen ich ziehe meinen Hut vor ihm, die entsprechend wie sagt man in Hessen so schön, den Arsch in der Hose haben, ne? Sich da sozusagen sagen, okay, nee, ich komme jetzt damit raus, lass uns mal darüber reden. Ja, das ist wie JFK-Mord oder wie RFK-Mord oder wie Malcolm X-Mord oder wie sozusagen, du kannst dich damit 1a unbeliebt machen, wenn du darüber reden willst, weil das, was dranhängt, ist nicht die Lösung eines Mordfalls, sondern Supermachtpolitik und das ist in diesem Fall genauso. Aber es geht darum. Wir haben in der Situation des Ukraine-Krieges, wenn das stimmt, spielt da die eine Supermacht mit Wasserstoffbomben rum, um zu zeigen, zu was sie in der Lage und fähig ist. Die andere Seite merkt, mit was sie es zu tun hat und das wird extrem ernüchtern und es wird extrem die Sache, also es ist ein Auftrumpf, es ist ein Pokern, ne? Es ist ein Pokern, wer traut sich jetzt mehr? Also die Mexikanische Sonnenbrillentaktik beim Autofahren. Beide Fahrer tragen schwarze Sonnenbrillen und wer zuerst zu erkennen gibt, dass er den anderen gesehen hat, hat verloren. Er hat die Vorfahrt verloren.
Ja, ja. Also nochmal ganz kurz zurück zu dem, was Matthias Bröckers gesagt hat. Der hatte ja wohl sinngemäß gesagt, also wenn die Russen das wissen, warum sind sie damit denn nicht losgegangen?
Genau.
Wäre ja eine gute Möglichkeit gewesen, um jetzt auch die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, wir haben unsere eigenen Pipelines eben nicht gesprengt. Zuerst habe ich tatsächlich dazu geneigt zu sagen, ja, sehe ich genauso, hat Matthias absolut recht. Im Grunde genommen wäre das eine gutes großartige Argument. Möglichkeit. Ja. Auf der anderen Seite wissen wir natürlich auch beide, ich bin dann schon ins Schwimmen geraten, als du Seymour Hersh angesprochen hast. Denn wir wissen natürlich beide, es ist letztlich egal, was erzählt wird, solange es jemand erzählt, dem man nicht wohlgesonnen ist, wird es sowieso zerpflückt, auseinandergenommen, als Lüge dargestellt und so weiter. Und ich vermute tatsächlich, dass wahrscheinlich die russische Führung, wenn, also jetzt mal vorausgesetzt, das stimmt alles so und die wussten das auch tatsächlich und haben da ähnliche Erkenntnisse oder haben da Erkenntnisse gewonnen, dass die sich natürlich überlegt haben, ja gut, also gehen wir damit jetzt raus und präsentieren das sozusagen der geopolitischen Öffentlichkeit oder macht es sowieso keinen Sinn, weil uns sowieso das Ganze wieder irgendwie umgedreht wird und letztlich dann ein Strick für uns draus gezogen wird. Das ist natürlich naheliegend, weil du hast es ja auch schon gesagt.
Nach der Strategie, die Sowjets haben ja ihre Militärstrategie veröffentlicht, nicht so wie die Amerikaner, die sich alle Optionen offen halten, nicht so wie die Chinesen, die sich verpflichtet haben, nie Atomwaffen als erste einzusetzen. Übrigens genauso wie die Nordkoreaner, ist ganz interessant. Das wäre ja, um das mal weiter zu spinnen, diesen Gedanken, wenn man die Atommächte an einen Tisch setzen würde und sagen, wenn alle anderen mitmachen, verpflichte ich mich dazu, dass ich Atomwaffen nie als erste einsetzen würde. Das wäre eine riesige Deeskalation. Mhm. Wer dagegen steht, ist die USA. Die sagen, machen wir nicht. Und die Russen haben gesagt, dass sie sozusagen nicht als erste einsetzen werden, aber wenn die Existenz von Russland in Gefahr ist, das ist der Moment, wo darüber nachgedacht wird. Das heißt, das war ja mein Argument immer, wie will man denn eine Atommacht militärisch besiegen? Oder wie Frau Baerbock, der Nachfolger von Albert Einstein in den intellektuellen Fähigkeiten in der deutschen Regierung, dann sagt, die Russen ruinieren. Ja.
Ja.
Wie soll das bitte funktionieren? Das ist ein Wabankspiel, wenn man mit einer Atommacht so etwas anfängt. Wir müssen endlich anfangen, und das werden die Politiker nicht machen. Sie sind verantwortungslos, wie wir ja sehen, an jeder Ecke.
Ja, ganz kurz an der Stelle. Also ich habe bei TASS habe ich tatsächlich gelesen, dass die Chinesen Russland gegenüber ziemlich deutlich gemacht haben, dass sie also mal diplomatisch formuliert tunlichst davon abraten, in irgendeiner Form Atomwaffen und sei es auch nur taktische Atomwaffen einzusetzen.
Ja,
also
eben
das
nur.
Das war aber schon eine sehr klare Ansage, woraufhin dann wohl Putin selbst oder jemand aus dem Team darauf reagiert hat im Sinne mit, wir haben da sowieso kein Interesse dran. Also ich meine, wir würden im Zweifel ja die Ukraine und wir würden im Zweifel dann im Prinzip Teile unseres Brudervolkes dann bombardieren mit Atomwaffen. Das ist völlig absurd. Das ist überhaupt nicht gewollt.
Die Konsequenzen sind, also in Europa ist das für jeden europäischen Staat ist das der helle Wahnsinn. Und das ist auch für andere. Ich meine, ich empfehle dann mal, wenn wir links reinstellen, das ist gibt eine super gute Doku, Spieldoku, also sozusagen, die sich damit beschäftigt, wie würde das in einem Atomkrieg ablaufen. Und das ist nicht The Day After von ABC, was wir noch aus den Ende der 70er Jahre kennen, sondern von der BBC, Threats. Da geht es um die Vernichtung von Sheffield in einem Atomkrieg. Das ist der härteste Film, den ich dazu kenne, den ich unbedingt empfehle, um mal einen Eindruck zu kriegen, weil das ja an diesem Punkt setzt ja immer die gedankliche Kraft aus. Sie ist nicht in der Lage, die entsprechende Furcht zu produzieren, die in dem Moment, wo man davor stünde, einem sagt, hätte ich das bloß bleiben lassen, bevor man verendet, ja, hätten wir bloß eingegriffen. Also das heißt, es gibt dort ein Missverhältnis zwischen dem, was Gedanken ermöglichen, also an Handlungsanweisung. Das, wenn man so will, in simpelster Form ist das ja schon beim Rauchen. Also Leute, die rauchen, wissen, was das bedeuten kann für sie, sie machen es aber trotzdem. Ja?
Ja.
Wenn es sie dann trifft, dann wünschen sie, sie hätten es nie getan. Ja,
ja, also ist das. In dem Zusammenhang, ich habe gerade ein Gespräch geführt mit Kollegen, da ging es um eine Sendung, die ausgestrahlt wurde und die tatsächlich auch das Thema Atom Angriff hatte und das Angebot gemacht hat, dass Zuhörer dort anrufen können und sich dazu äußern können, wie auch immer sie wollen. Und die Rückmeldungen waren extrem gering. Und ich glaube, das hängt genau mit dem zusammen, was du jetzt sagst. Und ich habe das auch in dem Meeting gesagt, das wir zu dem Thema hatten. Die Leute wollen das nicht. Die wollen das nicht zulassen in ihrem Kopf, in ihrem Herzen, in ihrem Denken. Das ist eine, du hast, glaube ich, eben gesagt, eine Angst, die nicht zugelassen wird oder irgendwie so. Also das wird verdrängt. Es wird, und das ist nichts anderes als ein Selbstschutzmechanismus. Also psychologisch ist das total leicht zu erklären eigentlich. Und es ist auch nachvollziehbar. Auf der anderen Seite ist es natürlich aber eben auch fatal, weil die Gefahr, von der wir umgeben sind, die ist ja jeden Tag da. Und die Tatsache, dass man sie verdrängt, schafft natürlich die Gefahr nicht ab.
Und die schafft die nicht ab. Ich erinnere jetzt mal, der Sergei Karaganov, also einer der intellektuellen Größen in Russland, hat ein Papier geschrieben, wo er dann sagt, also sozusagen, die Atomwaffen sind auch Russland mit Gottes Gnade. Also da kommt dann wirklich mit diesen Kategorien gegeben worden und deswegen sollte man sich auch überlegen, ob man sie nicht einsetzt. Also der fängt an, sozusagen in diesem Gedankenmodell sich zu bewegen,
ja,
um den Westen mal zu zeigen, und das ist alles, das ist der Wahnsinn. Also das heißt, deswegen die Chinesen, die davor waren, dieses Areal zu betreten, da würde ich
aber nicht, das hat auch in Russland heftige Gegenwehr gegeben.
Ja, muss es auch, ja, weil diese, das ist jeder, der, ich erinnere nur daran, Willy Wimmer, den kann man dazu auch befragen. Der war ja in so einer, als Verteidigungsstaatssekretär in so einer Übung und sollte dann die Bombardierung von Deutschland sozusagen in der Übung sanktionieren. Und Helmut Kohl hat es nicht gemacht. Ich kenne, weiß auch von Helmut Schmidt, dass dann immer sozusagen, wenn es ernst wird, machen wir nicht mit, ja, weil Deutschland geopfert werden würde dabei. Das ist alles, man verteidigt Deutschland, indem man Selbstmord begeht, das ist, oder Mord begeht, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Das sind alles Bereiche, wo es Wahnsinn ist, und in diesem Bereich wird jetzt eben, wenn es stimmt, wird von der einen Supermacht wird gespielt, weil die Schockeffekte, die psychologisch damit verbunden sind, operativ genutzt werden können. Und das ist für mich, also wenn man nachweisen kann, dass es das gegeben hat, und man könnte es ja gut nachweisen, wenn man wollte. Also das heißt, wenn man eine Meeresboden, wird es genügend sein, was man dort finden kann. Man müsste das messen können. Und die Schweden werden dazu auch einiges wissen. Aber zum Beispiel die Schweden haben ja auch gleich ihre Investigation, die sie gemacht haben, haben gesagt, nicht mit den Deutschen, kein Ergebnis an die Deutschen, keine Ergebnisse an die Dänen. Also die ganzen Effekte. Und dann war ja eben auch die Sarah Wagenknecht und die Frau Nastic. Kennst du den Vornamen von der? Ich kann ihn nicht merken. Bitte?
Jacqueline.
Okay,
Jacqueline Nastic. Wird anders geschrieben als die Jacqueline, wie sie jetzt hier klingt, ja, aber sie heißt Jacqueline, ja.
Also ich habe das gerade vernichtet, das Manuskript, aber für mich war das frappierend, als die Sarah Wagenknecht und sie eben Jacqueline Nastic angefragt haben, einen Monat ungefähr nach der Explosion, wie denn jetzt der Ermittlungsstand ist. Und dann wurde ihnen mitgeteilt, dass man dazu keine Auskünfte geben kann, dass sozusagen der Informationsanspruch der Parlamentarier, die das ja kontrollieren sollen, muss zurückstehen gegenüber dem, Zitat, Staatswohl der Bundesrepublik Deutschland. Das sei doch so geheim, und das wäre durch die Third-Party-Rule, also das heißt, dass es sich um Geheimdienstinformationen, die ausgetauscht werden müssen, mit befreundeten Staaten, also mit dem großen Bruder, und dann kann man das nicht sagen. Also das heißt, da an dieser Stelle wird dann die parlamentarische Kontrolle außer Kraft gesetzt. Es wurde sogar gesagt, sonst gibt's ja so Ausschüsse, wo dann die Leute einzeln sozusagen vergattert werden, dass sie nichts sagen dürfen. Auch das geht nicht, es ist zu wichtig. Und dann sind wir eben genau in diesem Bereich von, es ist zu wichtig, keiner will etwas tun, die Schweden möchten in die NATO. Das wäre jetzt super, wenn sie dann sagen, haben aber die Amis gemacht.
Ja.
Also ich habe das als selbstversiegelnde Information bezeichnet. Da muss keiner kommen und muss dich anrufen und sagen, haben Sie nicht Angst um Ihre Kinder, sondern die Leute wissen von ganz alleine, dass sie an dieser Stelle besser nichts machen, weil es kann nichts Gutes für sie daraus entstehen.
Hm. Ja, ich sag mal, also die Informations- oder die Auskunftspflicht innerhalb des Bundestages gegenüber Abgeordneten, die ist ja sowieso, seit die Grünen da sitzen, auch in vielen anderen Bereichen gnadenlos ausgehebelt worden. Der Florian Warwick von den Nachdenkseiten, der ist da extrem fleißig und hat dann auch Anfragen, kleine Anfragen zugeschickt bekommen und hat dann dementsprechend auch die Reaktionen der Ministerien, wo eben auch Grüne drin sitzen, also Außenministerium, Wirtschaftsministerium und so weiter, die lehnen sich zurück und sagen, nö, fällt unter die Geheimhaltung, können wir sowieso keine Auskunft geben. Und dementsprechend, er ist da also auch im Bundestag, die paar wenigen kritischen Köpfe, die es da noch gibt und die sowas überhaupt machen, wie Dadelein oder Hunko und noch ein paar andere, die werden gnadenlos, die laufen gegen eine Wand, ne? Weil es im Zweifel immer heißt, wir können uns dazu nicht äußern, das betrifft halt die Staatssicherheit, glaube ich, ist dann gefährdet. Und im Zweifel, also ob es jetzt das Heizungsgesetz ist, die Nord Stream 2 Sprengung oder was weiß ich nicht, das Klima auf dem Mars. Im Zweifel gefährdet das alles das Staatswohl oder die Staatssicherheit.
Also National Security heißt das in den USA mehr. Das ist das Totschlagargument für alles.
Genau, und hier wird das genauso und insbesondere von den Grünen initiiert, hier wird das genauso durchgezogen. Also das ist schon fatal. Jetzt also ist natürlich deswegen, die Frage, um nochmal auf den Herrn Braun zurückzukommen und das, was er herausgefunden hat. Man könnte natürlich jetzt auch leicht zynisch fragen, ja, ist der denn wahnsinnig? Was hat er denn jetzt eigentlich davon? Außer, dass er Gefahr läuft, in Schwierigkeiten zu kommen oder womöglich sogar gezwungenermaßen irgendwann mit dem Atmen aufzuhören. Er kann ja letztlich, selbst wenn seine physikalischen Beobachtungen, Messungen und Herleitungen schlüssig sind und es niemanden gibt, der sie wirklich widerlegen kann, kann er sich ja eigentlich nur das eigene Grab schaufeln, im übertragenen oder im schlimmsten Fall sogar
im beruflichen Sinn, bis sozusagen dahin, ja.
Ja.
Also es gibt halt Leute, die Giordano Bruno oder Galileo Galilei oder sozusagen, es gibt Leute,
die machen es trotzdem.
Die machen es trotzdem.
Ja.
Und ich habe auch also vorsichtig gefragt, weil er sagt, ja, das war in meiner Familie, wir sind immer so drauf gewesen, ja. Also
okay.
Ist sozusagen einer von seinen Vorfahren ist auch ein Historiker mit Bedeutung in der Schweiz und der hat sich auch nicht ich wollte sich an der Stelle nicht verbiegen. Es ist immer eine Frage, ob man sich die Konsequenzen alle vorstellen kann. Im Endeffekt gilt das für mich jetzt ja genauso. Wenn ich damit rausgehe, also die schreiben dann auch bei RT, dass der ehemalige WDR-Journalist einer der Fehler, ich habe mal zwar auch beim WDR als freier Mitarbeiter Sachen gemacht, aber ich bin kein WDR-Journalist, ja. Aber es ist ja wurscht, auf jeden Fall wird es dann so gesagt, ich habe das jetzt im NATO-Untersuchungsausschuss gesagt, ja. Ich gebe das aber nur weiter, weil ich das für extrem wichtig halte und ich möchte, dass
Corona-Untersuchungsausschuss oder wie?
Nein, in der NATO, das ist die Sache mit Sergej Filbert, mit Markus Fiedler.
Ach so, alles klar, okay.
Also wo der hieß ja mal so, NATO-Akte heißt er jetzt. Ja. Mhm. Also hatte der Sergej hatte den Namen nach dem Corona-Ausschuss, aber ich fand das nicht so, ist auch egal, ich fand es nicht so doll.
Ja.
Aber da hab ich darüber das erste Mal geredet und das haben sie jetzt aufgenommen. Aber man kann jetzt eben, der Artikel in der Weltwoche ist gut und der ist auch von der Tendenz her gut, weil er sagt, dass dieser Mann ist nicht ein Feldwald- und Wiesenphysiker, kein Lehrer für Physik an der Gesamtschule Castrop-Rauxel, der jetzt in der Weltpolitik mitarbeiten will. Das ist schon
Castrop-Rauxel-Diskriminierung.
Ja, wir haben immer Angst vor Diskriminierung.
Ja, ja,
denn
ja, ja.
Okay, dann nehme ich Castrop-Rauxel ist ja nur der lateinische Name für Wanne-Eickel, habe ich gehört. Ja. Sagen wir jetzt Wanne-Eickel. Also einfach, dass man sagt, das ist jemand, der einen Namen hat in der Wissenschaft. Also Follow the Science wäre das Argument. Er hat einen Namen und das eben erzählt und die haben gesagt, und das ist auch meine Quintessenz, die Sache, wenn ich es angucke, die scheint mir plausibel zu sein. Die Argumente, warum nicht drüber geredet wird, sind keine Argumente, die damit zu tun haben, ob das stimmt oder nicht. Das ist Machtpolitik.
Mhm.
Und genau da ist die Aufgabe von Journalismus zu sagen, Moment, ich komme jetzt mal und rufe, da ist ein Wolf und schwenke die Flagge und sage, wahrscheinlich ist da ein Wolf, es wäre besser, wir kümmern uns darum, weil in dieser Situation des Ukraine-Krieges, wenn das tatsächlich dort eingesetzt wurde, dann ist das für mich der Nachweis, dass diese Leute dass man sozusagen die beiden nicht nur betreutes Regieren, sondern das ist gefährlich, was dort läuft. Das, und zwar die Konsequenzen werden ja nicht beschränkt sein, dass die Politiker radioaktiv verstrahlt sind, sondern wir, die werden im Gegenteil noch in ihren beschissenen Bunkern sich Zuflucht suchen können oder auf ihren Inseln im Südpazifik, die sie sich gekauft haben, ja, also die Führungsschicht in den USA. Und die haben eine Möglichkeit auszubaden, also die Verantwortung übernehmen. Das heißt, die Konsequenzen, die Folgen tragen, das sind wir. Und wir werden nicht gefragt. Und die machen das über unseren Kopf. Und dann müssen wir langsam auch mal darüber reden, wer eigentlich solche Entscheidungen überhaupt treffen kann und wie das funktioniert. Und mein Argument ist, dass Seymour Hersh, der hat ja von den Tauchern hat er Informationen bekommen, der damit sich auskannte, und von jemand, der in der Planung bei diesen Sachen drin ist, der nicht viel Ahnung von den praktischen Sachen, da sind einige Fehler drin, wenn man genauer reinguckt, die man zeigen kann, aber Seymour Hersh ist immer jemand, der mit vielen Leuten Kontakt hat, und das ist immer, da ist kein Gurkenkram, den der erzählt, ja. Hm. Also wenn jemand aus der CIA, aus dieser Kategorie, der in der Planung mit sowas drin ist und dann sagt, gute Güte, wir sind hier auf dem falschen Weg. Ich muss jetzt, so wie bei Watergate, muss ich, als der Bob Feld, also der FBI-Vizechef, der ja die Journalisten versorgt hat, mit den Infos. Die haben die ja nicht gefunden, sondern der hat sie versorgt damit, und dann haben sie angefangen zu recherchieren und wussten, wo sie recherchieren mussten. So ähnlich, wenn jetzt jemand sagt, das ist doch Wahnsinn, was die da machen, dann kann ich sagen, genau, sehe ich auch so, das ist Wahnsinn. Und dann sollte man diese Leute auch zur Verantwortung ziehen, wenn es ist, aber da sind wir noch nicht. Wir müssen jetzt erstmal feststellen, gibt es da etwas? Und das, und jetzt werden wir werden, ich prophezeie, also braucht man nicht besonders schlau für sein. Ich habe keine Kristallkugel, sondern kann nur zwei Karten, da steht zwei und zwei, und ich kann sie zusammenzählen. Es wird in der ARD und im ZDF nicht stattfinden, weil diese Apparate bewiesen haben, dass sie nicht fähig sind. Es wird am Rande stattfinden. Es wird Tucker Carlson, es wird die Weltwoche. Das heißt, diese Leute, und ich hoffe eben auf exzellente Rechercheure wie Matteo und Blumenthal, also dort, und Howard Y und 21st Century Wire, TNT Radio, wo ich eine eigene Show habe, wo ich auch mit für die Angelsachsen schon mit Braun aufgetreten bin, der exzellent Englisch spricht. Das ging super gut, ja, der konnte es gut erklären. Also das heißt, das zu streuen und zu sagen, was ist hier los, ja? Und die Gegenwehr wird sein, das ist alles vollkommen unseriös und es lohnt sich überhaupt nicht zuzuhören. Bitte gehen Sie weiter. Ja. Sehen Sie bitte lesen Sie den neuen Gedichtband von Annalena Baerbock.
Ja gut, ich meine, du hast ja vorhin schon aus dem Gespräch, dass ich mit, was war das? Ach so, du.
Meine Thermoskanne mit Eis.
Okay, Wasser. Alles klar. du hast ja vorhin schon auf das Gespräch Bezug genommen, das ich mit Oskar Lafontaine geführt habe, wo er ja erschlagend sinnvoll dann eben nochmal gesagt hat, ja, Leute, was wollt ihr denn noch? Die Amerikaner haben es doch gesagt. Also sie haben es angekündigt, sie haben sich gefreut, sie haben auch die Chancen und das Potenzial entdeckt und auch formuliert und letztlich ja jetzt sogar praktiziert, indem wir jetzt mit diesem ganzen LNG-Fracking-Scheiß irgendwie versorgt werden. Also was will man denn noch? Und damit komme ich zu dem letzten Punkt gewissermaßen. Ja, also das mit den Mini-Nukes, das kann natürlich stimmen. Und vielleicht ist es sogar zwingend so, dass es physikalisch betrachtet keine andere Möglichkeit gibt. Und dass dann eben auch die Spur einmal mehr, muss man ja sagen, ja nicht zum ersten Mal, sondern einmal mehr in die USA führt. Aber es wird dann eben das passieren, was du jetzt eben ja auch schon skizziert hast. Ach, alles Unsinn. Die Medien werden es dann auch dementsprechend zerreißen mit irgendwelchen fadenscheinigen, wie heißt er da, Pascal Siegelkopf oder so, der dann wahrscheinlich wieder irgendwas mit Pflanzenbomben erzählen wird.
Pflanzenförmige, also, ja, genau. Sprengstoff an der.
Nach ein, zwei Wochen ist das Thema durch. Also ich gehe tatsächlich davon aus, da bin ich ganz nüchtern und pessimistisch, realistisch, wie auch immer man das sehen will. Selbst wenn das jetzt, ja, wie soll ich das formulieren? Selbst wenn es den Versuch geben würde, das irgendwie breiter publik zu machen, es läuft ja dann sowieso darauf hinaus, dass es über die alternativen Medien hinaus sowieso keine großartige Rückmeldung gibt, dann wird es im Sande
das
verlaufen.
Das weiß ich nicht. Man muss es zumindest versuchen, weil du hast, wenn ich das beschreibe, dass Seymour Hersh informiert worden ist, dann gibt es Leute auch in diesem Apparat, deren erste Priorität nicht ist, wie kann ich die nächste Stufe der Karriereleiter erklimmen, indem ich mich genau in diesem Apparat als williges Werkzeug positioniere, sondern es gibt Leute, die sagen, das führt zu weit, das geht zu weit, was die da machen.
Das, okay, touché, da hast du natürlich einen Punkt. Das sind dann aber, so wie es aussieht, sind das tatsächlich, ist es jetzt gut oder nicht, darüber kann man geteilter Meinung sein, das sind dann tatsächlich eher Leute in den USA, die sich wahrscheinlich, die vielleicht auch mehr wissen und die wissen, dass im Zweifel die US-politischen Verantwortungsträger aus Politik und aus Wirtschaft bzw. Rüstungswirtschaft, machen wir uns nichts vor, das wird ja nicht allein politisch, das wird ja auch wirtschaftlich entschieden, dass die tatsächlich so skrupellos sind, dass sie sagen, ja Gott, ist halt Europa, ne? Also hier in Washington DC und New York und so wird im Prinzip nicht viel zu merken sein. Das ist nicht weiter dramatisch, kann man vernachlässigen. Da stellt sich dann natürlich die Frage, und die habe ich schon, ich weiß nicht, wie vielen Leuten gestellt. Ich stelle sie jetzt nochmal dir oder stelle sie in den Raum. Was für Vorteile haben die Politiker hierzulande davon? Weil ich sag mal so, in der Vergangenheit, wenn es um Korruption und Selbstbereicherung und weiß der Henker, was nicht alles für Sauereien ging, dann war es immer so, dass die Politiker davon natürlich die Betroffenen einen persönlichen Profit hatten in irgendeiner Form. Und ja, das war es dann im Prinzip. Aber jetzt ist es ja wirklich so, dass wirtschaftlich, das zeichnet sich ja immer mehr ab und es wird sich in den nächsten 1-2 Jahren nochmal dramatisieren, das Land komplett gegen die Wand gefahren wird. Und dann habe ich natürlich auch als verantwortlicher Politiker, also als verantwortungsloser verantwortlicher Politiker, habe ich dann irgendwann ja gar nichts mehr, worauf ich runterblicken kann. Verstehst du? Weil, also wenn es wirklich so ist, dass wir dann irgendwann nur noch Kartoffeln anbauen oder die Leute dann doch irgendwie auf die Idee kommen, ach, ich glaube, wir machen es wie die Franzosen und dann geht's hier los oder so, dann bleibt am Ende natürlich für die politische Kaste auch gar nicht mehr viel übrig. Und dann denke ich mir so, was ist denn dann die Motivation? Tatsächlich dann auch irgendwie dem Versprechen zu glauben, dass man dann selbst auch auf irgendeine Südseeinsel fahren kann und sich dann da irgendwie davon erholen kann, das eigene Land kaputt gemacht zu haben. Also das erschließt sich mir nicht. Ist es also wirklich die reine Hörigkeit? Ist es tatsächlich eine innere Überzeugung? Ist es auch Dummheit? Die darf man ja auch nicht unterschätzen. Also wir haben es ja mit dieser Bundesregierung mit so einer geballten Dummheit zu tun, die ja wirklich kaum noch in Worte zu fassen ist irgendwie. Also da müsste man hunderttausende Kilometer weit reisen, um da irgendwie zu einem Ergebnis zu kommen. Oder ist es eine Kombination aus allem dreien? Aber unterm Strich bleibt letztlich nur übrig, was haben Sie davon, wenn nachher alles im Arsch ist? Weißt du?
Also, ich habe dazu folgende Antwort. Ich habe mit meinem Vater da oft drüber geredet, der, als ich dann anfing, schlau rumzureden, immer gesagt hat, dann erklär mir doch mal, warum diese ganzen Generäle, Offiziere, Oberste, Generalmajore im Dritten Reich im Angesicht der kompletten militärischen Niederlage von Nazi-Deutschland noch mitgemacht haben. Das ist doch absolut unverantwortlich. Und das ist richtig. Und der Punkt ist, wenn du anguckst, ist, weil alle Personen, die anders entschieden hätten, waren vorher aussortiert worden im Rahmen des evolutionären Drucks dieses Systems. Ah. Und das haben wir jetzt auch, glaube ich. Also was ich sagen kann, ist bei den zum Beispiel im ZDF ist es klar, wenn man da hochgeht in den Funktionen, also dann ist es am Anfang, sind es die Redakteure, so wie in jedem Betrieb, wer da aufsteigt. Aber ganz oben sind es Leute, das ist ja auch nachgewiesen von diesem Münchner Kommunikationswissenschaftler, ich glaube es nach München, ne? Es war eine Doktorarbeit ja, dass die alle mit den Thinktanks verbandelt sind. Und das ist auch Einstiegsvoraussetzung. Also wer nicht unter der Atlantikbrücke übernachtet, wird da nichts. Und wer, also sozusagen jemand wie Klaus Kleber, ich hab Sachen in Erinnerung, die mir jetzt eingebrannt sind. Ich hatte einen Vortrag in Königstein im Taunus und das war der Moment, als Juan Guaido den Putsch versuchte in Venezuela. Und ich habe das versucht zu finden, da stand dann Klaus Kleber und sagte, endlich ein charismatischer, er sagte das so, ein charismatischer junger Politiker, der die Situation in Venezuela herumreißen kann. Und erzählte dann von Maduro oder so dem. Und dann sah man die Bilder und ich konnte meinen Augen nicht glauben, dass es jetzt, wenn man die Bandera-Leute sieht und die Slava-Ukrainer-Leute, die haben dann die Faust und klopfen immer aufs Herz. Also sozusagen mit, und das war die Geste, die da auch, also sozusagen die Geste dieser, eine faschistische Geste, die auch von denen aufgeführt wurde. Und ich dachte, was bringt ihn dazu? Woher will er denn diese Information haben, dass Guaido die charismatische Führungsfigur der JFK von Venezuela werden wird? Das ist doch alles sozusagen, wir wissen ja auch, was mit ihm passiert ist dann. Oder wenn du sagst, mit dem Geld, Lloyd Austin, also der amerikanische Verteidigungsminister, der kommt ja von Raytheon, also einem der der drei größten Rüstungsunternehmen in den USA, und da wird er auch wieder hingehen. Da wird richtig Geld umgesetzt. Biden hat eine dreckige Korruptionsaffäre an der Backe in der Ukraine mit Burisma, wo ich mit Thomas Röper auch eine Sendung in TNT gemacht habe. Und jetzt ist das im amerikanischen Senat und die sind ganz entsetzt. Das ist da so eine Geschichte, der musste irgendwie 1 Million oder 10 Millionen, was hat er bekommen, die Familie? Und dann sagt der Röper immer, ja, alles bekannt. Ja, habe ich alles schon gemacht.
Guckst ja, ich habe die gesehen, auf der die Seite. Sendung, ja.
Ja, guckst du auf der Seite und sage ich, ja, schön bei dir, aber in den USA nicht. Ja, das ist der, wo ist diese, in welchem Aquarium ist diese Mitteilung rausgebracht worden? Und das, wenn du mich fragst, woher das kommt, weil die Leute, die anders agieren, aussortiert worden sind, weil in den Spitzenpositionen du nur hochkommst, wenn du so bist, und das ist das Biotop, in dem sie sind, da verstärken die sich gegenseitig und die glauben das. Das ist, was Matthias Bröckers zitiert, ich glaube, ich immer Karl Kraus, ich bin aber nicht sicher, der gesagt hat, Politiker lügen Journalisten an, die aufschreiben, was sie tun, und wenn sie es gelesen haben, glauben sie es dann selber. Das ist sozusagen der Kreisverkehr, der da stattfindet. Und das ist meine Erklärung, dass es unbedingt nötig wäre, dass diese Apparate sozusagen vielgestaltig belegt sind. Also nicht nur der Journalismus, auch die Geheimdienste müssten darauf achten, dass sie das gesamte Spektrum abdecken von nicht nur links, rechts, sondern von sozusagen kluge Leute haben, die anders denken. Querdenker. Der Begriff ist ja ganz, ganz böse mittlerweile. Also der Leute, die querdenken können. Ich habe so ein Buch, Herrhausen, Manager, Banker, Querdenker. Ist wahrscheinlich nicht mehr verkaufbar. Ja? das ist, also dass man Leute hat, die in der Lage sind und die willens sind, die sich zusammensetzen mit anderen Leuten und diskutieren und wirklich sozusagen, wie soll ich sagen, also die versuchen, im Disput und im Diskurs das voranzubringen und nicht nur Schaukämpfe abliefern, dann wären wir einen großen Schritt weiter. Und das, aber der ganze, ich betrachte den Westen als verrottet, ja, weil es das alles nicht mehr gibt. Diese Sachen sind alle von Cleverless so konstruiert, um die größtmögliche manipulative Wirkung zu entfalten. Also jemand, der sich hinstellen würde, sagen, ja, Moment mal, das ist eine interessante Idee, lassen Sie uns das mal in einem echten Gespräch weiter verfolgen, dann ist das Problem groß. Es würde ihm nichts nützen oder ihr, würde kein Vorteil sein für die Person, sondern es wäre das Ende der sozusagen, weil es kein Parteigänger ist. Es wäre keiner, also jemand, der sich zwischen diesen Gräben bewegt und dann sagt, ja, Moment, wir haben jetzt zum Beispiel sehr schön darstellbar am Ukraine-Krieg, der ja ein Stellvertreterkrieg der USA gegen Russland ist. Das ist ja, das wird ja nur in der Ukraine ausgetragen. Die Struktur, die dahinter steht, ist eine andere. Ja. Wenn man das zum Beispiel sagt, habe ich jetzt gerade gesehen, der hat General Uwe Wettler, also so ein KSK oder sozusagen als Rechts, der hatte gesagt, habe ich in der Taz gerade gelesen, vor unserem Gespräch, dass sozusagen die Position von Russland, die sich strategisch bedroht fühlen, gar nicht wahrgenommen wird. Und das war dann der Beleg dafür, dass er ein Rechtsradikaler ist, der vom Verfassungsschutz überwacht werden muss. Also sozusagen diese Aussage genügt. Und das der ganze Artikel war so. Und die Leute leben tatsächlich in dieser Vorstellung, dass das richtig ist, was sie da tun und sagen. Und endlich sind sie die Guten an der Regierung. Und jetzt müssen sie eben mit allen Methoden durchsetzen. Und die glauben das. Ja. Also es ist nicht so, dass die cleverless sind. Die ganze Sache ist vergurkt. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Meine Variante ist Rettungsboot besteigen, abhauen.
Ja. Ja, also das klingt für mich schon schlüssig in der Quintessenz, dass wenn du sagst, ja, eigentlich sind die Die Skrupellosesten sind übrig geblieben, die auf jeden Fall mitmachen. Und die muss man dann vielleicht nicht mal mehr mit irgendwie, keine Ahnung, 70 Jungfrauen locken oder so, also jetzt im übertragenen Sinne.
Ja, yeah.
Oder irgendwelchen Inseln.
Es gibt so einen amerikanischen Sticker, der mich super gut fand. Als ich angefangen habe zu arbeiten, hatte ein Kollege von mir, und da stand drauf, the rat race is over, also das Rattenrennen ist vorbei. Ja. Die Ratten haben gewonnen.
Ja, ja, ja. Also ich glaube es auch, und ich glaube auch tatsächlich, jetzt wird's also wirklich dann apokalyptisch nochmal zum Abschluss, aber es nützt ja nichts. Also ich denke tatsächlich, dass das System, das westliche, auch dieses unipolare westliche System, das ist kaputt. Und die Multipolarität wird sich durchsetzen, da bin ich ziemlich sicher. Und das sieht man ja auch, das passiert. Also man kann ja jeden Tag zugucken, wie sich multipolare Strukturen entwickeln, wie sich auch Bündnisse erstellen, beziehungsweise neue Mitglieder in BRICS oder in vergleichbare Handelsorganisationen.
Der globale Süden formiert sich, ne?
Der globale Süden, ja. Also ob es jetzt Afrika, Südamerika ist, aber jetzt auch eben die asiatischen Länder.
Ja, ja.
Das ist so, also zwischen Russland und China wird ein Handel betrieben wie nie zuvor. Und Russland baut jetzt auch Pipelines nach China für Gas. Das wird noch ein bisschen dauern, wird aber wahrscheinlich deutlich schneller gehen als der Berliner Flughafen. Es wird abgerechnet in den jeweiligen Landeswährungen. Das heißt, der Dollar verliert auch mehr und mehr an Bedeutung. Der Punkt ist natürlich, dass das, ich sag mal so, die entscheidenden Köpfe des Westens, der USA und der NATO und der westlichen Länder, die wissen das natürlich. Also denen ist natürlich klar, dass sie im Grunde genommen am Wanken sind und sich schon mit der Gravitation langsam beschäftigen müssen. Mhm. Es ist dann eben nur noch die Frage, wie weit sind sie bereit zu gehen, um das entweder zu verhindern, beziehungsweise auch nur hinauszuzögern, und wie skrupellos werden sie dabei sein. Mhm. Und meiner Meinung nach kann man die Skrupellosigkeit der Entscheidungsträger, mit denen wir es hier zu tun haben, auf westlicher Seite nicht überschätzen, sondern allenfalls unterschätzen.
Also ich habe das jetzt am Ende von dem Vortrag, habe ich gesagt, wenn ich das jetzt, was ich bemerke, ist, dass wir die jungen Leute ja nicht erreichen. Also ja. Das heißt, diese Gedanken kommen bei ihnen nicht an. Und dann habe ich gesagt, für mich ist das, also Gladiator ist sozusagen die Fabel dazu von den zwei Figuren, also diesen Mann, der die römischen Tugenden Virtus, jetzt kommt wieder Vorsicht, Gender-Alarm, kommt von Mann, ja, wir, ja, also die römischen Tugenden verkörpert, und seinem Commodus, dem anderen, der die römische Dekadenz verkörpert, und es gibt kein römisches Reich ohne römischen Tugenden, und das kann man sich angucken, wenn man das sozusagen betrachtet, dann ist das die Situation, in der wir stecken, und ich hoffe, dass mit der multipolaren Welt kommen jetzt andere Leute, andere Kulturen zum Zuge. Und das ist dann die Hoffnung, die man entwickeln kann, dass sich über diese Veränderung vielleicht wieder etwas wie, ich sag jetzt mal ganz banal, Ehrenhaftigkeit im Umgang, den es mal gab im Westen. Also Dag Hammarskjöld ist jemand, der ganz in diese Kategorie fällt. Also ein ehrenhafter Politiker. Aber wenn ich das angucke, was wir jetzt vor der Nase haben, das sind noch nicht mal kluge Haudegen wie Franz Josef Strauß, der auch sozusagen aber der Intelligenz hatte und auch strategisch denken konnte. Das war eine andere Kategorie. Oder Leute wie eben Egon Bahr oder Willy Brandt. Das sind wirklich, oder auch Helmut Kohl. Der hat also sozusagen mehr Format gehabt als irgendwas von dem, was ich da jetzt sehen kann. Und ich sehe nicht, wo das, also die einzige Chance ist, dass wir absterben, ohne den Rest der Welt in den Untergang zu ziehen. Also dass wir die große Leistung von Gorbatschow mit der Sowjetunion ja war, unterzugehen ohne Blutvergießen. Das soll dir mal jemand nachmachen, und ehrlich gesagt, ich traue es den Amerikanern nicht zu.
Nein, ich auch nicht. Definitiv auch nicht. Naja, um auch einfach nochmal die Qualität der, gehen wir nochmal zurück ins Inland, also hier nach Deutschland. Gerade ist ja die Haushaltsplanung für 2024/25, ich glaube, abgeschlossen worden. Wir zeichnen übrigens auf am 5.7., 5. Juli 2023. Und die sieht ja vor, das ist ja eindeutig, es wird ja gespart, wo es nur geht. Und wo es nur geht, bedeutet eben Infrastruktur, bedeutet Bildung, bedeutet Renten bedeutet Löhne und bedeutet eben auch Kinder, diese berüchtigte Kindergrundsicherung, wie heißt sie, Lisa Paus, glaube ich, die Familienministerin, 12 Milliarden haben wollte, die ist jetzt auf 2 Milliarden dann geschrumpft worden und ist auch nur ein sogenannter Merkposten. Das klingt ja schon so wie so ein gelber Klebezettel. Ich meine, wir sprechen hier über Kinder, wir sprechen hier über jedes fünfte Kind, das entweder arm oder von Armut bedroht ist, wobei für mich von Armut bedroht synonym ist für arm. Und dementsprechend, ja, ich meine, wir müssen uns doch da eigentlich nur fragen, was für ein Menschenbild steckt denn dahinter? Stattdessen wird das Ganze in die Rüstung und den Krieg gesteckt und es wird ja sogar so argumentiert, ja, es ist leider kein Geld da, wir müssen Krieg führen. Ich meine, das ist Kriegswirtschaft in Reinkultur und es ist gleichzeitig eine menschenverachtende, es ist eine menschenfeindliche Politik und Grundhaltung. Also alleine der Finanzminister, das ist für mich ein Monster. Es ist für mich ein absolutes Monster. Und aus 12 Milliarden Kindergrundsicherung dann 2 Milliarden zu machen, was meinst du denn, wo die anderen 10 Milliarden hingegangen sind oder hingehen?
Sondervermögen, Bundeswehrzeitwende.
Ja, noch besser. Die kriegt direkt Intel. 9,9 Milliarden Euro. Das sind genau die 10 Milliarden, die...
Ich habe dein Gespräch, fand, das war ja ein genialer Schachzug mit Oskar Lafontaine und ich musste mich daran erinnern, als ich meine kalte Kriegsdokus, die Interviews gemacht habe, war in Amerika immer, Oskar Lafontaine hatte den Titel der gefährlichste Mann in Europa. Und ich musste, wenn man das Buch, also wenn man Klaus von Donani, das Buch über die, dass sich Deutschland neu positionieren muss, einfach aus Eigeninteresse, ganz simpel, simpelste Form, das Buch von Oskar Lafontaine und es gibt eins von Stefan Baron, ein exzellenter Journalist, der mal Konzernsprecher der Deutschen Bank war, der das gut über, die alle drei aus vollkommen unterschiedlichen politischen Lagern kommt, zu dem gleichen Ergebnis kommen, dass wir uns neu positionieren müssen, um zu überleben, ja. Dann sollte man vielleicht mal sich mit dem Gedanken beschäftigen, die da wälzen. Ja.
Ja, Dirk, das war ein schönes Schlusswort. Wobei ich habe noch eins, das haue ich jetzt noch raus sozusagen, weil du hast vorhin über Nordkorea gesprochen, die Atombomben und Nordkorea. Ich versteig mich zur These oder zur Behauptung, Nordkorea ist deswegen bisher vom Westen nicht angegriffen worden, genau deswegen, weil sie nämlich Atomraketen haben. Ansonsten wäre der Laden längst platt und ganz Nordkorea wäre wahrscheinlich eine einzige wirtschaftliche, militärische Wüste mit lauter Toten und Chemie und weiß der Henker was nicht alles. Ja, trotzdem, das Schlusswort war von dir. Also das war bei mir, das war jetzt nur noch mal so ein Ding, was ich raushauen wollte zum Schluss.
Ja, das ist ja, mache ich noch einen kleinen Addendum dran. Okay. Ich habe gerade ein Interview gemacht, das kommt bei Apolut mit Felix Abt, der als Schweizer Unternehmer 7 Jahre in Nordkorea gelebt hat und dazu einiges zu sagen hat. Und man wird vollkommen überrascht sein, was dieser Mann, der für ABB, also Asia Braun Boveri, Elektrizitätserzeugung und dann mit einem Pharmaunternehmen dort war und den Blick, den jemand hat, der 7 Jahre dort gelebt hat auf Nordkorea, ist so, dass man sagen kann, wir haben keine Ahnung, was da abgeht. Wir haben einfach keine Ahnung.
Und das wird glaube ich sowieso, werden. Ist das schon raus, das Interview?
Nee, das ist noch nicht raus. Ich habe es gemacht und ich fand's super. Ich finde ihn auch super, weil er einfach ganz geradeaus, ich muss sagen, dass in der Schweiz gibt's doch eine Reihe Leute, also diese 400 Jahre wirklich Basisdemokratie haben Effekte und die sind nicht schlecht.
Ja, in diesem Sinne. Dirk, herzlichen Dank. Neben dem Herrn Braun und dir bin ich jetzt also auch, stecke ich jetzt auch in der Klemme sozusagen, als ich diese Sendung mit dir gemacht habe. Aber mir ist sowieso alles egal, also dementsprechend komme ich damit klar. Ich bedanke mich.
Finde es auch noch so ein Zitat. Ich weiß, ich dachte, das wäre aus JFK, aber das ist, dass der Mensch unbeinflusst eine Tendenz zur Wahrheit hat. Ja, sollte man sich auch, stimmt auch, unbeeinflusst. Ne?
Ja. Okay. Ja. Okay. Es war jedenfalls schön, mich von dir heute beeinflussen zu lassen und den krampfhaften Versuch in deinen Atempausen zu nehmen, auch dich vielleicht ein bisschen zu beeinflussen. Und vielleicht haben wir ja auch unsere Zuhörer ein kleines bisschen beobachtet.
Ich habe es genossen.
Ich habe es auch zutiefst genossen. Es war richtig schön und ich hoffe, unsere Hörer genießen es auch. Dirk Pohlmann, herzlichen Dank für den Besuch und dir noch einen schönen Abend.
Danke, Björn.